Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Während Gustave Flauberts Roman Madame Bovary aus dem Jahr 1857 nicht nur in Frankreich reich zu einem Klassiker wurde, tat sich die 12 Jahre später erschienene L'Éducation Sentimentale schwer damit, diesen Status zu erlangen. Obwohl Kenner diesen letzten zu Lebzeiten herausgekommenen Roman oftmals höher als das Ehebruchsdrama um Emma und Charles Bovary einstuften, erfuhr die Education auch im deutschsprachigen Raum nie eine vergleichbare Breitenwirkung. Zu tun hat das offenkundig auch damit, dass sich für den Romantitel partout keine überzeugende Eindeutschung finden lassen wollte und über ein halbes Dutzend Varianten miteinander konkurrierten. Die Flaubert-Spezialistin Elisabeth Edel versucht nun mit ihrer Neuübersetzung nicht nur eine passende deutsche Entsprechung für Flauberts ungewöhnlichen, innovativen Stil zu finden, sondern bringt auch einen neuen Titel ins Spiel. Als Lehrjahre der Männlichkeit soll der Roman im Bewusstsein deutscher Leser verankert werden. Rainer Moritz stellt uns jetzt die Neuübersetzung als Buch der Woche hier im Deutschlandfunk vor.
Wieder einmal hatte Gustave Flaubert mit einem Stoff und dessen literarischer Umsetzung schwer zu kämpfen. Zu ambitioniert erschien die Aufgabe, die er sich vorgenommen hatte. Der aus dem Provinzstädtchen Nogent-sur-Seine stammende Frédéric Moreau, der junge Held seines Romanprojekts L'Éducation Sentimentale, sollte kein idealer Repräsentant der florierenden Untergattung Erziehungs- bzw. Bildungsroman sein und keinen Reifeprozess durchlaufen, der ihn nach Irrungen und Wirrungen zu einem nützlichen Glied der Gesellschaft werden lässt. Nein, Flaubert hatte sich vorgenommen, das private Schicksal Moreaus mit all seinen Liebesverstrickungen untrennbar mit den politischen Ereignissen im Frankreich der 1840er und 1850er Jahre zu verknüpfen. Das Persönliche und das Zeithistorische galt es auf eine Weise miteinander zu verschmelzen, die das eine zum Spiegelbilde des anderen macht und gleichzeitig auf eindeutige Wertungen verzichtet. Jenen Frédéric Moreau, wie sein Verfasser im Herbst 1821 geboren, lernen wir zu Beginn als einen, zumindest in den Augen seiner Mutter, vielversprechenden Mann kennen, der nach einem Paris-Aufenthalt zur Erholung in seine Heimatgemeinde reist. Alles irdische Glück scheint ausgebreitet vor ihm zu liegen.
Am 15. September 1840 gegen 6 Uhr früh, kurz vorm Ablegen, paffte die Ville de Montereau dicke Wolken am Quai Saint-Bernard. Leute kamen gerannt außer Atem. Fässer, Taue, Wäschekörbe hinderten den Verkehr. Die Matrosen gaben keine Antwort. Man rempelte einander. Die Frachtstücke wanderten zwischen die beiden Radkästen und der Tumult erstarb im Zischeln des Dampfes, der aus Eisenblechen quoll, alles einhüllte in weißliches Gewölk, während die Glocke vorn am Bug unausgesetzt bimmelte. Endlich hatte das Schiff abgelegt und die beiden Ufer, bestückt mit Lagerhäusern, Werften und Fabriken, zogen dahin wie zwei breite Bänder, die man entrollt. Ein junger Mann von 18 Jahren mit langem Haar und einem Skizzenbuch unterm Arm stand neben dem Steuerruder, regungslos. Durch den Nebel betrachtete er Kirchtürme, Bauwerke, deren Namen er nicht kannte. Dann umfing er mit einem letzten Blick die Île Saint-Louis, die Cité, Notre-Dame und gleich darauf, als Paris entschwand, tat er einen tiefen Seufzer. Monsieur Frédéric Moreau, seit kurzem Baccalaureus, kehrte heim nach Nogent-sur-Seine, wo er 2 Monate ausharren musste. Danach würde er Jura studieren. Seine Mutter hatte ihn mitsamt der nötigen Summe nach Le Havre geschickt, zu einem Onkel, auf dessen Erbschaft sie für ihn spekulierte. Erst am Vortag war er von dort zurückgekehrt, und da er nicht in der Hauptstadt verweilen konnte, hielt er sich schadlos, indem er auf dem langsamsten Weg heimfuhr in seine Provinz.
Moreau gibt, so scheint es, zu Hoffnungen Anlass. Und vor allem ist er selbst davon überzeugt, seine beschränkte Herkunft bald hinter sich zu lassen und im großen Paris auf allen Terrains zu reüssieren. Eine Education, eine Erziehung schickt er sich an zu durchlaufen, doch was und zu welchem Ende in diesem Roman erzogen wird, bleibt fraglich. Und stellte von Anfang an die Übersetzerinnen und Übersetzer vor heikle Probleme. Diese freilich beginnen bereits im französischen Original. Flaubert selbst rang lange mit seinem Titel und holte Rat bei Freunden ein. Da er schon 1845 eine L'Éducation Sentimentale benannte Erzählung zu Papier brachte, die sich übrigens kaum als Vorfassung des Romans lesen lässt, zögerte er, diesen Titel erneut zu verwenden. In den Ohren seiner Zeitgenossen klang er, wie Rezensionen zeigen, zudem merkwürdig und uneindeutig. Wer den Romantitel wiedergeben wollte, stand zudem vor der Hürde des Adjektivs sentimental. Dieses eröffnet im Deutschen ein ganz anderes Bedeutungsfeld und Versuche mit Titeln wie »Empfindsame Erziehung« oder »Sentimentale Lehrjahre« kamen nicht in Betracht. Zwischen 1904 und 2001 wurde Flauberts Buch 10-mal ins Deutsche übersetzt, mit sage und schreibe 7 unterschiedlichen Titelvarianten. Ohne dass sich ein kanonischer Titel herauskristallisiert hätte, erlangten Lehrjahre des Gefühls und die Erziehung des Herzens am ehesten eine gewisse Popularität, wenngleich auch ihnen die dem Original innewohnende Ironie abging. Elisabeth Edel, die in den letzten Jahren bereits Madame Bovary und Flauberts Trois Contes übersetzt hat, will diesen Knoten durchschlagen und hat sich, wie sie in ihrem Nachwort zu begründen sucht, für einen Titel entschieden, der auf den ersten Blick, und seien wir offen, auch auf den zweiten, befremdlich wirkt. Lehrjahre der Männlichkeit soll die Education Sentimentale nun heißen, wodurch zwar eine leise ironische Note ins Deutsche gebracht wird, doch sofort neue Fragezeichen aufploppen. Die französische Originalfassung, Ende 1869 erschienen, trägt den Untertitel Histoire d'un jeune homme, was Elisabeth Edel dazu verleitet, Flauberts Differenzierung zwischen Haupt- und Untertitel zu ignorieren und beide kurzerhand miteinander zu vermischen. Das ist ein unlauteres Verfahren, da Edel so eine klare Setzung des Autors zur vernachlässigbaren Größe macht und ihre Interpretation über Flaubert stellt. Es ist in den letzten Jahren zu einer eigentümlichen Mode geworden, dass renommierte Übersetzer dazu neigen, ihre eigene Klugheit überzubewerten. Dazu zählt Elisabeth Edel, ungeachtet aller Qualitäten, die ihre Arbeiten besitzen. So betont sie, ohne mit der Wimper zu zucken, im Nachwort, dass es darum gehe, für die deutsche Ausgabe einen richtigen Titel zu finden. Edels Selbstlob lässt keinen Zweifel zu. Adäquat und umso schöner sei die Lösung, die sie gefunden habe. Lehrjahre der Männlichkeit habe künftig als verbindlicher Titel zu gelten. Ein frommer Wunsch, denn Edels Vorschlag übergeht geflissentlich, dass das Substantiv Männlichkeit im heutigen Deutsch Bedeutungen hat, die wenig Eignung für eine derartige Übertragung besitzen. Denn Männlichkeit ist im Deutschen keineswegs auf das Erwachsenwerden eines Mannes beschränkt. Es bezeichnet, wie jedes Wörterbuch lehrt, ebenso die Potenz und Zeugungsfähigkeit eines Mannes oder gar die männlichen Geschlechtsteile selbst. Dergleichen hatten weder Flaubert noch seine Übersetzerin im Sinn. Doch wer zu einem Titel wie »Lehrjahre der Männlichkeit« greift, muss damit leben, dass diese ungewollten Bedeutungen von Männlichkeit mitschwingen und somit der Edelschen Lösung eine unfreiwillig komische Note geben. Dessen ungeachtet geht es Flauberts Protagonisten darum, in Paris ein aufregendes Liebes- und Sexualleben zu praktizieren. In einem ständigen Hin und Her sucht er die Nähe von gleich 4 Frauen, ohne dass er dabei auf geradem Weg zum Ziel käme. Zur zentralen Sehnsuchtsfigur wird Marie Arnoux, die Frau eines dubiosen, wirtschaftlich glücklos agierenden Kunsthändlers. Was immer man Moreau an Steinen in den Weg legt und was immer er durch seine Entscheidungsschwäche zerstört, ändert nichts an seiner Absicht, Marie zu glorifizieren und sich eine selige Zukunft mit ihr auszumalen.
Obwohl er Madame Arnoux besser kannte, vielleicht auch gerade deshalb, war er feiger als zuvor. Jeden Morgen schwor er sich, kühn zu sein. Unbezwingbare Scham hielt ihn zurück, und er konnte sich nach keinem Vorbild richten, denn diese hier war so ganz anders als alle übrigen. Durch die Kraft seiner Träume hatte er sie emporgehoben über alle menschlichen Schicksale. Er fühlte sich neben ihr unbedeutender auf Erden als die Seidenschnipsel, die herabfielen von ihrer Schere. Dann wieder dachte er an ungeheuerliche, aberwitzige Dinge wie nächtliche Überfälle mit Betäubungsmitteln und Nachschlüsseln. Alles erschien ihm leichter, als sich ihrer Verachtung zu stellen. Außerdem bildeten die Kinder, die 2 Dienstmädchen, die Anordnung der Räume unüberwindliche Hindernisse. Also beschloss er, sie ganz für sich allein zu besitzen und mit ihr irgendwo weit weg zu leben, in tiefer Einsamkeit. Er grübelte sogar, welcher See blau genug sei, welcher Strand lieblich genug, ob Spanien, die Schweiz oder der Orient. Und mit Absicht die Tage wählend, an denen sie gereizter wirkte, sagte er, sie müsse aus alledem heraus, nach einem Weg suchen, und er sehe keinen anderen als die Trennung. Doch aus Liebe zu ihren Kindern wollte sie niemals zu diesem äußersten Mittel greifen. So viel Tugend steigerte seine Hochachtung. Seine Nachmittage verbrachte er damit, sich den Besuch vom Vortag in Erinnerung zu rufen und den vom Abend herbeizusehnen. Wenn er nicht gegen 9 bei ihnen saß, bezog er Posten an der Straßenecke, und kaum hatte Arnoux die große Tür hinter sich geschlossen, lief Frédéric die beiden Stockwerke flink hinauf.
Frédéric Moreaus Geschichte ist eine des permanenten Scheiterns. Seine amorösen Abenteuer führen selten oder auf eine nicht gewünschte Weise zum Ziel. Er taugt weder zum erfolgreichen Anwalt noch zum Künstler. Die kurzfristige Überlegung, in die Politik zu gehen, wird umgehend verworfen, und nachdem ihn eine Erbschaft finanziell unabhängig macht, fühlt er sich keiner gesellschaftlichen Gruppe zugehörig. Den revolutionären Eifer seiner Jugendfreunde teilt er nur halbherzig, und auch den Klassen der Reaktionäre, Arbeiter und Kapitalisten steht er eher als Beobachter gegenüber. Was ihn nicht daran hindert, Madame d'Ambreuse, der Gattin eines Finanzmoguls, nicht nur platonisch den Hof zu machen. Seine Blockaden und das unschlüssige Lavieren zwischen den Positionen machen Moreau zu einem trübsinnigen Romanhelden. Dass dessen Lehrjahre zu keinem erfreulichen Ergebnis führen werden, ist jeder Leserin, jedem Leser nach wenigen Seiten klar. Dieses Unentschiedene in Moreaus Haltungen und Handlungen wurde vom zeitgenössischen französischen Publikum kaum verstanden und fand auch in der Kritik keinen Anklang. Die Education Sentimentale war auf allen Ebenen ein Misserfolg. Und Flaubert kam nicht umhin, darauf zu vertrauen, dass erst nachfolgende Generationen verstehen würden, was es mit seinem Roman auf sich habe. Flaubert zelebriert einen Nihilismus, den er lediglich in seinem unvollendeten Spätwerk Bouvard und Pécuchet noch zu übertrumpfen gedachte. Die Education Sentimentale ist so, wie der Romanist Erich Köhler schrieb, eines der deprimierendsten Bücher der Weltliteratur. Und was Flaubert darin seziert, ist keineswegs nur der unersprießliche Lebensweg Frédéric Moreaus. Sein Blick gilt gleichzeitig, und das macht seinen Roman so einzigartig und für die Genese der literarischen Moderne unverzichtbar, dem in Flauberts Augen erbärmlichen Gang der französischen Geschichte des 19. Jahrhunderts. Was die beiden Revolutionen der Jahre 1830 und 1848 anrichteten und was Louis-Napoleons Machtübernahme 1851 mit dem sich anschließenden Second Empire für die Gesellschaft bedeutete, führt Flaubert gnadenlos aus und vor, ohne das Treiben der Akteure zu bewerten. Die unauflösbare Überlappung dessen, was Frédéric Moreau erlebt und was in der französischen Gesellschaft an Heerem zerstört wird, macht eine der erzählerischen Revolutionen des Romans aus. Weitgehend verzichtet Flaubert darauf, mit detaillierten psychologischen Betrachtungen die Handlungselemente zu erklären. Absatz folgt auf Absatz und oftmals fehlen erläuternde Übergänge, die, wie im Roman des 19. Jahrhunderts üblich, eine Kausalität zwischen den Ereignissen herstellen. Kaum etwas davon bei Flaubert, der zudem, wie Marcel Proust früh in einem Essay erkannte, mit Grundprinzipien der französischen Grammatik brach. Das alles verstörte nicht nur seine Zeitgenossen, und das alles macht es zu einer gewaltigen Aufgabe, Flauberts Stileigenheiten angemessen ins Deutsche zu bringen. Der Hansa Verlag hat keine Mühen gescheut, seine Neuedition fein auszustatten. Die prächtige Leinenausgabe mit 2 Lesebändchen lässt der Übersetzerin und Herausgeberin Elisabeth Edel allen Raum für ein kluges, die Entstehungsgeschichte erläuterndes Nachwort und einen Anmerkungsapparat, der vorzüglich die entlegensten historischen Details darstellt. Flaubert hat jahrelang recherchiert, um seinen Roman in den historischen Schilderungen unangreifbar zu machen und ihm zusätzlich dokumentarischen Wert zu geben. Elisabeth Edel hat ihm erfolgreich nachgeeifert. Nichtsdestominder muss sich eine Neuübersetzung gegenüber ihren Vorgängerinnen behaupten. Dazu zählen beispielsweise die in diversen Taschenbuchausgaben verbreiteten Übersetzungen, die Paul Wiegler 1951, Cornelia Hastings 2000 und Maria Dessauer 2001 vorlegten. Zieht man diese zum Vergleich heran und wirft noch einen prüfenden Blick auf die erste deutsche Übersetzung, die Alfred Gold und Alphonse Neumann 1904 im Verlag Bruno Cassirer veröffentlichten, so sieht man die Vorzüge und die Fragwürdigkeiten der Edelschen Arbeit sofort. Elisabeth Edel ist vor allem akribisch genau, wenn es darum geht, Wohnungseinrichtungen, Kutschenmodelle oder Abendgarderoben exakt zu benennen. Hier leistet sie Vorzügliches und ist in alten Übersetzungen überlegen. Dieses Verlangen nach Genauigkeit führt indes, kein Einzelfall bei Edel, dazu, dass ein belehrender Übereifer durchschlägt, der zu fragwürdigen Lösungen führt. So wird, wie es sich gehört, in Flauberts Salons gehörig Champagner getrunken. In einer Anmerkung weist Edel darauf hin, dass man zu Flauberts Zeiten Vin de Champagne gesagt und Champagner als unfeine Ausdrucksweise gegolten habe. Das mag so sein, doch ist noch lange kein Grund dafür, in einer neuen deutschen Übersetzung statt Champagner nun allenthalben Champagnerwein auszuschenken. Eine schlichtweg irrige Fügung, denn Champagnerwein ist kein Champagner. Als Elisabeth Edel ihre Madame Bovary-Übersetzung 2012 vorlegte, ließ sie sich zu einer fatalen Herabsetzung der vorangegangenen Übertragungen hinreißen, die samt und sonders die spezifische Qualität des Originals verfehlt hätten. Die in Rouen lehrende Literaturwissenschaftlerin Alexandra Richter hat das 2018 in einem Aufsatz zurechtgerückt und Edels Selbsteinschätzung als anmaßend gerügt. Ja, Edel habe, so Richter, zwar einen philologisch korrekten Text geliefert, der jedoch häufig überdeterminiert sei und dem es an Stil mangele. Manches davon ließe sich auch über die Übersetzung der Education Sentimentale sagen. Zwar gelingt es Edel, Stilmerkmale des Romans ins Deutsche zu retten, um mit vielen Kommata Flauberts Neigung gerecht zu werden, Adjektive nachzustellen und geballt mit Partizipialwendungen zu arbeiten, wo im Deutschen eher ein vollständiger Nebensatz steht. Doch man darf bezweifeln, ob es zum Beispiel gerechtfertigt ist, aus einem Les ouvrières presque toutes, das Wiegler und Dessauer schlicht mit fast alle Arbeiterinnen übertragen, auf Gedeih und Verderb ein die Arbeiterinnen fast alle zu machen. Überhaupt zeigen Stichproben, dass Elisabeth Edel an merkwürdigen Stellen ins Schlingern gerät und die Register vermischt. Wo im Original ein schlichtes Semblait steht, macht sie daraus ohne Not ein Dünkte. Wo von der Ebouriffure de sa perruque die Rede ist und Wiegler und Dessauer mit zerzauster bzw. struppiger Perücke übersetzen, fällt Edel ins Umgangssprachliche und schreibt Gestrubbel ihrer Perücke. Wo ein moyen honnête de décarpire genannt wird, entscheidet sich Edel schmerzhafterweise für einen passablen Weg zum Verduften, während sich ihre Vorgänger zu Recht mit einem Davonmachen, Verschwinden oder aus dem Staubmachen begnügten. Und so ließe sich fortfahren. Warum darf die Maquillage keine Schminke mehr sein und muss zur Maquillage werden? Warum werden die Emanation intellektuelle zu geistigen Fluida? Und was ritt Edel, das Adjektiv baff zu verwenden, wenn bei Flaubert eine Figur saisie par l'étonnement que l'on éprouve ist? Nicht abzustreiten ist trotzdem, dass Elisabeth Edel sich bewundernswert mit Flauberts vielleicht bestem Roman auseinandergesetzt und eine Übersetzung vorgelegt hat, zu der man trotz des in die Irre führenden Titels getrost greifen kann. Wer freilich Maria Dessauers Übersetzung zu Hause im Bücherschrank hat, braucht diese nicht zu entsorgen. Egal welchem deutschen Text man folgt, an den großartigen Schlusspointen der Education Sentimentale wird man hier wie dort Gefallen finden.
Sie hörten einen Beitrag des Literaturkritikers Rainer Moritz über die Neuübersetzung von Gustave Flauberts Roman Lehrjahre der Männlichkeit, Geschichte einer Jugend. Herausgegeben und übersetzt von Elisabeth Edel. Es ist unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk. Der Roman ist im Münchner Hansa Verlag erschienen, umfasst 800 Seiten und kostet 42 €.